Vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt, setzte sich der Sneakpot zusammen, um die Folge 539 zu besprechen. Und in dieser geht es um Solo. Mit mir hier die Frau mit dem kleinen Wookie am Arm. Das ist Claudia Nördinger.
Guten Abend. Und als Childish Gambino tanzt Stefan Giesbert.
Juhu!
Du, es gibt jetzt so ein neues Ding, das heißt Internet.
Okay.
Und da kursiert so ein Videoclip, den du dir vielleicht mal anschauen solltest.
Wie heißt der? Childish Gambino?
Ja, das ist Donald Glover.
Ich google das jetzt mal nicht.
In seiner anderen Existenz. Aber egal.
Okay. Gut.
Solo, nicht. Hast du gesehen?
Genau. Es war.
Worum ging's? Entschuldigung.
Ja, alles gut. Es war nicht in der Sneak. Ich musste so ins Kino gehen. Hab mir aber die OV-Version angeschaut, weil ich es irgendwie dann doch angenehmer war. Ich war mit meinem ehemaligen Mitbewohner, den du ja auch kennst, unterwegs. Und der mag es auch, wie ich und du ja auch, Filme versucht, möglichst in der OV zu gucken. Natürlich, manchmal geht es auch nicht anders, dass man nochmal deutsche Filme guckt oder gedubbte Filme, insbesondere wenn sie spanisch sind. Also, es geht um Solo, das nennt sich auch die Star Wars Story, also ein weiterer Teil aus dem Star Wars Universum, wo es eben nicht um die zentralen Figuren geht, sondern ein bisschen drumherum erzählt, also wie Rogue One. Also ist jetzt so
das Ganze noch ein bisschen ausgemolken wird.
Genau.
Ich möchte dich auch bitten, mit mir zu reden wie mit einem Idioten, weil ich habe seit 15 Jahren keinen Star-Wars-Film gesehen. Insofern, geh einfach davon aus, ich weiß gar nichts. Liebe Hörer, es tut mir leid, aber
so da müsst ihr jetzt durch. Genau. Frag notfalls einfach nach, wenn da irgendwie was unverständlich ist. Also es geht um einen Menschen, der auf einem Planeten lebt und der heißt Han, wie Han Solo später auch. Und es ist in der Zeit kurz nach der Machtübernahme des Imperiums. Das haben wir ja in den anderen Filmen oder die auch vor 15 Jahren schon liefen, zu Genüge gesehen. Das Imperium übernimmt und alles wird immer schlechter. Und wir sind auf dem Planeten Corellia und dort herrscht ein Verbrechersyndikat und irgendwie Unterwelten und so weiter. Und da gibt es einen jungen Mann, Han, der mit seiner Freundin Kira, versucht, irgendwie da rauszukommen. Und er ist der Ansicht, er ist der ein super Pilot und müsste jetzt auch als Pilot, könnte er Karriere machen in der Galaxie und träumt einfach die großen Träume. Er hält dann den Auftrag, große Mengen von einem Material zu besorgen, was irgendwie für den Hyperraumantrieb und so weiter benötigt wird, schafft es aber nur eine ganz kleine Menge zu bekommen, die aber sehr wertvoll ist und mit der er sich die Freiheit kaufen möchte, von diesem Planeten wegzukommen, also einfach quasi in Platz auf irgendeinem Raumschiff, um dann mit seiner Freundin da abhauen zu können. Natürlich geht's schief und er muss dann von den beiden fliehen, aber sie schaffen es irgendwie zum Raumhafen zu kommen und schummeln sich so durch, aber genau in dem Moment, wo sie da durch die Schleuse treten, schließt sich die Schleuse erst draußen, sie ist drin, das heißt, sie muss da bleiben und er flieht. Leider hat er sein Stoff da schon benutzt, um jemanden zu bestechen. Das heißt, seine einzige Chance, da überhaupt wegzukommen, ist, sich der imperialen Pilotenakademie zu verpflichten. Eine Zeit später sieht man ihn dann, wie er auf irgendeinem Planeten kämpft, weil er offensichtlich nicht so gut mit einer Befehlsstruktur und Gehorsam umgehen kann. Und er fliegt ja von der Akademie und ist dann irgendwo in einem Kampfeinsatz, wo er eigentlich mehr oder weniger verheizt wird. Auch eine sehr unangenehme Szene, die ganz stark an diese Erste Weltkrieg, Gräben-Szenen erinnert, die man aus diversen Filmen kennt. Jedenfalls lernt er dann da irgendwie auch so ein paar halbseidene Leute kennen und versucht dann entsprechend später mit denen zu fliehen, wird gefangen genommen und einer Bestie zum Fraß vorgeworfen. Und diese Bestie stellt sich dann halt raus, dass es der Wookiee Chewbacca ist. Den kennst du ja auch, dass dieser.
Ja.
Also soweit, das geht schon. Okay.
Ja. Das habe ich per, wie nennt man das, Pop Cultural Osmosis aufgenommen. Nicht, dass ich mich an irgendwas aus den Filmen erinnert, aber irgendwann lebt man einfach so lange in diesem kulturellen Umfeld, dass man solche Dinge tatsächlich doch mitbekommt.
Okay. Ja, jedenfalls landet er in der Grube und Chewbacca versucht ihn zu fressen. Und sie kämpfen dann ein bisschen und merken dann, wie sie gemeinsam fliehen können. Und von da an treten sie dann mit dem Schurken, den sie da, also Beckett, gespielt von Woody Harrelson, fliehen sie dann eben von dem Planeten und versuchen sich mit kleinen Diebstählen über Wasser zu halten. Und dann geht eben ein schöner Heist-Coup los, wo sie versuchen, Sachen zu klauen und so weiter. Das Schöne, oder was ich mal angenehm fand, ich schätze es total an Star Wars auch, dieses ganze Thema mit der Macht und mit den Jedi und mit den Lichtschwertkämpfen und so weiter. Aber hier ist es halt so ein, ja, ich möchte fast sagen, so ein Science-Fiction-Western oder Weltraum-Western. Also es ist halt einfach so eine Abenteuergeschichte, so ein paar Draufgänger, die eben jetzt nicht mit Pferden von A nach B reisen oder mit Autos oder Flugzeugen, sondern die fliegen halt mit Raumschiffen, sie fliegen quer durchs All und dann sind sie auf irgendwelchen Planeten, versuchen sowas zu klauen, dann kommt jemand anders und dann ist der böse und dann treffen sie noch eine andere Bande und dann kämpfen sie gegen die andere Bande und so weiter. Und das entspinnt sich einfach ein schönes Abenteuer und wir sehen diese fantastischen Welten und wir gehen in Bars, wo total absurde Leute sind und wir treffen auf Charaktere, die wir auch später wieder, also irgendwie Lando Calrissian taucht auf, natürlich Han Solo, Chewie und noch andere, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die dann eben so an der Seite auftauchen. Es gibt Druiden, also diese Roboter, die da als Unterstützung da sind. Und ich mag halt diese Star Wars Welt sehr. Ich freue mich auch immer, wenn ich dahin zurückkehren kann. Das habe ich ja vielleicht das eine oder andere Mal ich auch hier schon gesagt. Und von daher war es auch wieder eine schöne Rückkehr in diese Welt. Der Film sah toll aus. Er ist so ein bisschen, also an so ein paar Punkten ist er anders. Also dieser berühmte Anfang mit der Musik und wenn dann dieser Text reinfliegt, den gibt's da nicht bei dieser Star Wars Story.
Ja, das, also in meiner Vorstellung ist das ein Fortschritt, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist Frevel für alle Fans, aber komm, das ist filmisch so schlecht.
Das ist filmisch eine Katastrophe, natürlich. Auch die immer gern genommenen Wischblenden bei allen Star Wars Sachen. Also da gibt's ja absurde Überblendungen oder so, die, wenn das jemand in seinem Urlaubsvideo machen würde, würde er von der Oma schon ausgezählt werden, so ungefähr. Ist doch so, oder?
Ja.
Und solchen Quatsch haben sie auch nicht gemacht. Also sie haben hier echt einen klassischen Abenteuer-Action-Film im Star-Wars-Universum abgeliefert. Und das fand ich richtig schön. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Er sah toll aus. Also richtig schön ausgestattet, kluge Ideen im Hintergrund. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den, wenn der auf Videoverleihportal Gedöns irgendwie verfügbar ist, dass ich den auf jeden Fall noch ein, zwei Mal sehe, um einfach auch diese Details im Hintergrund zu sehen und anzuschauen. Uns ist das an ein paar Stellen aufgefallen, wo man einfach dann den anderen angeschossen so, guck mal, hast du gesehen, da ist ja das und das im Hintergrund und wenn dann so Sachen und Bilder auftauchen, das ist halt echt schön, wenn man da das eine oder andere entdecken kann. Ich fand auch das Ende rund, also kein in der Luft hängen, kein nicht fertig erzählen, kein überraschendes Huch, er kann doch die Macht oder sonst irgendwas, sondern ein schönes Ende von einem sehr runden Film und man erfährt eben wieder ein bisschen mehr über, über die Welt, über die, die Personen, die man doch sehr schätzt, also Han Solo natürlich und auch Chewbacca, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie an den Millennium Falcon gekommen sind, auch das, also für mich eine total schöne Szene, wenn sie zum ersten Mal in diesem Raumschiff unterwegs sind, wenn sie zum ersten Mal auf den Sitzen vorne Platz nehmen, also ja, sie nehmen nicht Platz, weil es irgendwie wieder alles schief geht und sie da drauf springen müssen, einfach nur wegfliegen müssen, wie es halt immer so ist. Wenn sie da unterwegs sind, ist ja ganz oft so, oh Gott, alle rein, los, draufspringen und wegfliegen. Heben die ja dann doch ganz oft ab und nicht so dieses Seriöse wie die anderen Raumschiffe, die man eben in den Establishing Shots und so zu sehen bekommt. Ja. Also, ich möchte sagen, das ist ein sehr runder Film. Ich gebe auch doch 9,5 Punkte.
Fast. Boah, so viel.
Ja, ich finde es toll. Ich gucke sowas gerne. Also es ist, aber es war von vornherein klar, dass ich 9 oder 10 geben würde. Also als ich da reingegangen bin, dachte ich, wenn es jetzt nicht eine Vollkatastrophe wird, dann gebe ich 9 oder 10 Punkte. Ein runder Film, schön, nicht, wo ich mich beschweren kann. Natürlich darf man nicht Schwertkämpfe und diese klassischen Star Wars Fantasy Macht Sachen erwarten. Nee, man guckt hier Raumschiffen und also diese in Anführungsstrichen echteren Sachen. Also auch Raumschiffe sind ja im Moment noch so ein bisschen Zukunftsfähigkeit, Zukunftssachen, aber ja.
Das ist aber immer so eine, finde ich, eine schwierige Frage, wo eben ja vielleicht auch Fan-Fundamentalisten dann eben der Meinung sind, das geht nicht, dass man das alles einfach so abhakt und sagt, jetzt sind wir sozusagen in einer neuen Zeit. Ich, ehrlich gesagt, habe ich da keine Position zu, weil mir nichts einfällt, keine Filmreihe oder kein Film aus der Vergangenheit, den ich so auf diese Art verhaftet bin, wo dann irgendwie jetzt neu produziert werden, dass ich das sozusagen als persönliche Beleidigung auffassen würde. Aber zum Beispiel bei Star Trek geht mir das so, dass eben die Filme für meine Begriffe eben sich immer ein bisschen weniger nach Star Trek anfühlen, auch wenn sie gut gemacht sind und so. Und mich dadurch immer ein bisschen weniger interessiert. Also meine Motivation niedriger ist, sie mir anzuschauen. Mhm. Und glaubst du, dass es diesen Effekt hier auch geben könnte, dass die Leute sagen, ja, ist schon gut gemacht, aber ist das so verhaftet eben in dem, womit die Leute quasi aufgewachsen sind und nicht nur, weil jetzt irgendwie ein paar Leute auftauchen oder weil so es eben Verweise gibt oder so, sondern vom Gefühl her?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass dem einen oder anderen eben diese zentralen Punkte der Macht und der dieser ganzen Jedi-Kaste, dass ihnen das fehlt. Und dann ist es halt nur ein halber Star Wars, weil die zentralen Aspekte fehlen halt. Und für mich war es halt einfach ein Film aus dem Universum, wo ich einfach gerne bin, in Anführungsstrichen.
Mm, okay.
Also es geht mir auch bei allen neuen und halbneuen und ganz alten so, dass ich mich immer auch sehr freue und dass auch ein Teil oder ein Hauptteil meiner Bewertung ist. Ich freue mich einfach immer, da zu sein.
Und hast du sowas Ähnliches auch über den Hobbit gesagt damals? Hast du ihn gesehen?
Nee, ich habe den Hobbit nicht gesehen. Also auch diese Mittelerde, da bin ich nie so richtig eingetaucht. Also wir haben das in der Schule, haben wir den Hobbit zumindest gelesen. Mittelerde, die ersten drei, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißen.
Ja. Also du meinst Herr der Ringe.
Herr der Ringe, genau.
Ja.
Oh Gott. Blackout. Habe ich gesehen, aber nicht mit einem Enthusiasmus wie andere Freunde, mit denen ich drin war, wo ich mir halt dann nahezu viele Sachen erklären lassen musste. Also
ja, also es macht ja auch nichts, aber da finde ich es eben auch interessant, dass eben es gibt viele, die sagen, Herr der Ringe, fantastisch, und zum Hobbit fällt es dann fies ab, so filmisch. Zu denen gehöre ich ehrlich gesagt auch. Mhm. Und dann gibt's aber eben auch, habe ich auch ein paar Leute getroffen, die das so ähnlich formuliert haben, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es eben Universum ist, in dem sie gerne Zeit verbringen und dass sie deswegen, auch wenn sie erkennen, dass die Filme schwächer sind beim Hobbit, trotzdem ja einfach Freude daran hatten und so und sich auch immer auf die neuen gefreut haben und so. Und ja, fand es jetzt interessant, dass du es eigentlich ein bisschen so ähnlich formuliert hast. Aber wenn du jetzt 9,5 Punkte gibst, dann ist es ja schon ein bisschen mehr als das.
Ja, also es ist halt auch eine toll erzählte Geschichte in diesem Universum.
Ja.
Also es ist toll, in diesem Universum zu sein. Ja, das gibt schon viele Punkte. Aber dann noch eine gute Geschichte zu hören, das ist schon schön. Also zu schauen, hören, ja, weißt du, was ich meine? Ist toll. Von daher.
Steht der Film für sich? Also, ich meine, jetzt den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es Leute gibt, die seit 15 Jahren keinen Star Wars-Film gesehen haben.
Kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt.
würde es Sinn ergeben, den Film für sich anzuschauen? Nicht, dass ich jetzt top motiviert wäre, aber einfach so, schätzt du das so ein, dass man sagt, man nimmt trotzdem was mit, oder?
Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, man schaut dann schon einen sehr angenehmen, Action-Abenteuer-Film, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, auch wenn du Space Western sagst, dann denke ich ja sofort Firefly, da bin ich ja eigentlich dann doch motiviert.
Ja, also Han Solo ist auch, das haben wir auch in den alten schon gesehen, das ein oder andere Mal, ist ja schon so eher der Draufgänger-Typ.
Ja,
das bekommst du halt auch. Eben so, das Erwachsenwerden oder das Erwachen des Draufgängers.
Okay. Ja.
Also,
ja.
Solo A Star Wars Story. Durchaus eine Empfehlung, auch wenn man nicht großer Fan dieser Welt ist, möchte ich sagen. Das bringt uns direkt zur nächsten Kategorie, nämlich der Droge der Wahl.
Mhm.
Was trinkst du denn heute Abend?
Ich trinke heute einen Pink Grapefruit Saft von Penny.
Oh, ist der gut?
Ich finde, der schmeckt gut.
Ja? Ja. Ist das Limo, also mit Sprudel, oder ist das eine
100% Fruchtgehalt? Nee, es ist ein Saft.
Ach so, es ist ein reiner Grapefruit-Saft. Ah.
Mit Fruchtfleisch, ist schon ziemlich sauer so, aber ich finde das im Sommer sehr erfrischend. Ich trinke ihn aber in der Regel auch noch mit Sprudelwasser verdünnt.
Also als Schorle sozusagen.
Ja, genau.
Ja, das.
Und ich finde, das schmeckt wirklich gut.
Ja, Grapefruit-Saft habe ich immer nur hier, wenn ich weiß, dass der Robert kommt und Cocktails macht, der immer gerne Grapefruit-Saft vermischt.
Ja.
Ich trinke alkoholfreies Weizen heute. Ich habe gestern irgendwie den ganzen Tag zu wenig getrunken und habe deswegen den ganzen Tag schon Kopfweh. Und wenn ich mir jetzt noch einen Drink...
Zu wenig Alkohol?
Ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe ja nicht mal Wasser getrunken. Und ich hatte ja letzte Woche kurz erzählt, dass wir ein Familientreffen hatten diese Woche.
Ja.
Und das war eben gestern. Und da ich den ganzen Tag in so vielen Gesprächen war mit diversen Verwandten, die ich alle vorher nicht kannte. Ja, es war
auch cool.
War richtig schön, viele nette Menschen kennengelernt und eben auch dann Leute, die zum Beispiel meine Großeltern kannten, die ich nie kannte, also die Eltern von meinem Vater, habe ich nicht kennengelernt und die einem dann eben von den eigenen Großeltern erzählen und ach, die hätten sich so gefreut, euch kennenzulernen und ach, wir haben das und das für uns gemacht und hier haben sie uns geholfen, das waren so nette Menschen und das ist total schön.
Ja, ich meine, ich nehme jetzt mal an, die netten Leute, die haben alle eine Sneakpot-Visitenkarte bekommen, aber waren auch richtige Kotzbrocken dabei?
Nee, es war keiner dabei, wo ich sagte, och, den hätte ich jetzt nicht kennenlernen müssen.
Das ist ein gutes Zeichen. Du hast eine nette Familie offensichtlich.
Ja, nee. Also
kann ich auch, soweit ich sie kenne, bestätigen insofern. Oh,
vielen Dank. Ja, waren, ich glaube, wir waren 35 Leute. Ja, und wir sind alle über Personen verwandt, die in den 1840ern auf die Welt gekommen sind.
Verrückt.
Ja, also dieses eine Ehepaar hatte 4 Kinder und quasi dann die nachfolgenden. Ja, so war das.
Sehr schöne Sache.
Du hast ja letzte Woche schon angekündigt, dass du Lady Macbeth schauen wollen würdest. Das hast du jetzt auch gemacht. Worum ging es dir da?
Ich bin ein bisschen in Bedrängnis geraten, weil ich tatsächlich bis gestern nicht geschafft hatte, es zu schauen. Aber dann habe ich es doch noch reingequetscht, weil ich mich verpflichtet fühlte. Ist ein Film aus dem Jahre 2016, interessanterweise auch ein, ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich habe viel von denen in letzter Zeit ein Regiedebüt, also Langfilm-Regiedebüt. Der Regisseur William Oldroyd hat davor nur Kurzfilme gemacht. Mhm. Die Hauptrolle wird gespielt von Florence Pugh, die eine junge Schauspielerin ist, die ich vorher nicht bewusst kannte, die jetzt aber schon sich ganz gut platziert hat. Also die sieht man, glaube ich, in Zukunft häufiger. Hintergrund will ich vielleicht, da ich ja hier die Resident Anglistin bin, was zu Macbeth sagen. Da das Ding nun Lady Macbeth heißt, okay, ist ganz klar, der Bezug ist die Shakespeare-Tragödie, ist eine späte Tragödie von Shakespeare, also Anfang frühen 17. Jahrhundert. Und handelt von einem schottischen General, der ganz am Anfang des Stückes, das ist ja so ein ganz berühmter Anfang, treffen sich diese drei Hexen und die sagen ihm vorher, dass er König von Schottland werden wird. Und dann entwickelt sich so eine Dynamik, also was, er wird halt vom Ehrgeiz gepackt und vor allen Dingen seine Frau, also die Lady Macbeth, die treibt ihn auch an. Und ist an allem möglichen Bösen, was da noch passiert, auch federführend beteiligt. Und dann bringt er den schottischen König um und beansprucht dieses Amt für sich selbst. Und das nimmt dann einen ganz, ganz üblen Verlauf, wie man es von einer Tragödie erwarten muss. Also wir wissen schon, wenn der Film Lady Macbeth heißt, ist das ganz klar, wir können davon ausgehen, was für ein Profil etwa diese Hauptfigur haben wird. Mhm. Ja, und in diesem Film befinden wir uns im England des 19. Jahrhunderts. Eine junge Frau wird verheiratet und befindet sich in einer wirklich vollkommen lieblosen Ehe und langweilt sich sehr schnell sehr und fängt dann auch in Abwesenheit ihres Mannes, der überhaupt viel Zeit weg vom Hof verbringt, fängt sie eine Affäre an mit einem Stallarbeiter und daraus entspinnt sich dann ein tragisches Geschehen und es geht um die gleichen Themen wie Macbeth, eben Schuld und was ist man auch bereit zu tun, um etwas zu erreichen und inwiefern ist die Frau schuld an Dingen, die dann eben passieren, auch wenn sie nicht immer die Ausführende ist und sowas. Mhm. Also das Ganze sieht erstmal, also es ist so ein sehr, ein bisschen schwer zu beschreiben. Der Look ist so, auf der einen Seite denkt man natürlich erstmal so Kostümfilm, so sie hat eben so ein recht eindrucksvolles Kleid, sehr strenges Kleid an. Und man bekommt sehr schnell einen Eindruck von so der Kälte dieses Umfeldes, in dem sie da ist. Und dass sie eben eine Persönlichkeit ist, die vielleicht ganz andere Möglichkeiten hat, als jetzt diese Ehe ihr bietet und so, auch intellektuell.
Ja.
Und man kriegt sehr schnell, ohne dass man so richtig sagen kann, wie sie das zeigt, kriegt man eben den Eindruck, dass sie dass da eben ein Potenzial schlummert, was irgendwie zum Ausdruck kommen wird. Und also das ist wirklich ganz interessant, wie sie das darstellt, diese junge Schauspielerin, dass du so merkst, es brodelt unter der Oberfläche. Diese sehr starre Oberfläche in dieser freudlosen Umgebung, in der sie da ist, da passiert eben eine ganze Menge drunter. Und ja, und dann ist der Verlauf schon ziemlich grauslich, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht ein Kostümfilm im Sinne von, ach, ist das schön und dann heiratet irgendjemand oder dann gibt's halt so ein bisschen so Lustspiel oder so,
sondern
das orientiert sich an der Tragödie. Und das ist eben auch, das ist ein grausliches Geschehen insgesamt. Insofern, man sollte da jetzt keine falschen Erwartungen haben, wenn man, also ich glaube auch unter, auf IMDb ist das unter Drama und Romance eingeschlottet, was ich für ein bisschen problematische Umschreibung halte, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil man dann, glaube ich, falsche Erwartungen hat. Also es ist dieses Lady Macbeth, das ist programmatisch für diesen Film.
Mhm.
Und ich finde den Film sehr beeindruckend. Also ich finde, dass der mit so einer Ruhe und Stilsicherheit gemacht wurde und diese Hauptfigur, also Florence Pugh, die trägt ihn auch mit so einer sowas zwischen Ja, also sie wirkt sehr jung, aber gleichzeitig auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, man merkt einfach das Potenzial. Man merkt, dass sie in jedem Raum die wachste, aber auch vielleicht die grausamste Person ist. So. Mhm. Und ich finde, in dem Film entsteht wirklich eine tolle Spannung und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gelungen. Also ich finde, dass er ist ziemlich kurz, 1 Stunde 29 Minuten.
Okay.
Und ich finde, in dem Film sitzt eigentlich alles genauso, wie es sitzen sollte. Also ich fand ihn wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, wieder ein Regiedebüt. Ich weiß gar nicht, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man so einen kontrollierten, selbstbewussten Film macht, einen eigenständigen, wenn man vorher keinen gemacht hat. Finde ich ganz erstaunlich.
Ja, ist echt cool. Ist der so, also sprechen die so gesperrt, wie sie in Macbeth, also in Shakespeare, also oder in vielleicht anderen Kostümfilmen?
Sprechen? Nein, also ich meine, wir sind natürlich nicht im 17., sondern im 19. Jahrhundert. Das macht es schon etwas entspannter. Und dann muss man auch sagen, der Film ist nicht sehr konversationslastig eigentlich. Dadurch, dass ja, sie ist relativ viel allein und die Dinge, die zwischen Figuren passieren, sind auch nicht notwendigerweise jetzt so werden nicht notwendigerweise durchs Gespräch getragen, sondern häufig wird das, was man sieht, sehr stark durch die Haltung der Figuren oder wie sie im Raum sich positionieren oder wie sie einander sich zuwenden oder voneinander abwenden, wie sie sich anschauen und so. Daran ist immer sehr, sehr viel, wird sehr viel übertragen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es ein Film ist, wo man sprachliche Probleme bekommt.
Okay. Ja, na, ich meinte so nicht mal sprachliche Probleme, aber es gibt ja Menschen, ich habe ja neulich mit jemandem gesprochen über auch so Kostümfilmsachen und der hat gemeint, dass ihm halt immer diese Sprache total auf den Sack geht und er überhaupt gar keine Lust hat, wenn die alle so gestellt sprechen, aber das
ja, ist also,
so ein bisschen halt.
Ja, also der Film hat auf jeden Fall nichts so Puppiges und Zopfiges, also er hat nichts, was so eben, ja eben so das, was man vielleicht mit dem Kostümfilm insgesamt verbindet. Mhm. Also ich finde eigentlich wirklich, dass er diesen Flair überhaupt nicht hat, auch sprachlich nicht. Insofern, ja. Also mich hat er sehr überzeugt. Ich würde ihn wirklich empfehlen. Und eine tolle junge Darstellerin, die auch so interessant ist. Sie hat so ein interessantes Gesicht. Ich finde, sie sieht anders aus als andere junge Schauspielerinnen. Und irgendwie fand ich sie sehr beeindruckend. Und ich bin sehr gespannt darauf, was sie in Zukunft so alles machen wird.
Jetzt habe ich gehofft, ich finde hier ein Foto auf der IMDb, auf Wikipedia, aber ist nicht.
Was?
Ist ja ein bisschen schade. Ich muss.
Aber auf IMDb. Also diese dieses Poster von Lady Macbeth, finde ich, wo ja auch sie mit dem Kleid, mit diesem blauen Kleid, was sie häufiger im Film trägt, so drapiert sitzt, das finde ich ist sehr charakteristisch für den Film. Also.
Okay. Ja. Oh ja.
Ja, also mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber er ist grausam. Also keine falschen Erwartungen haben.
Also macht nicht viel Spaß.
Ja, meine Mutter hat ihn auch angeschaut und sie hat zugegeben, dass sie ihn sehr gut findet, aber sie fand ihn, glaube ich, ein bisschen zu grausam. Ja.
Okay.
Sie hat zwar dann auch gesagt, naja, heißt halt Lady Macbeth, was erwartet man da schon? Also wenn man diese Referenz, wenn man mit der was anfangen kann, ja.
Ja.
Dann ist man jetzt nicht überrascht, aber.
Das heißt, die Hörer seien gewarnt.
Ja. Ja. Das schon.
Wo hast du den geschaut?
Ich habe ihn auf DVD.
Okay.
Weil ich ihn auch meiner Mutter, weil als ich ihn gekauft habe, ich schon wusste, dass ich ihn meiner Mutter auch geben möchte.
Okay.
Ja, und die ist ja nicht Streaming verlinkt. Aber ich glaube, er ist ziemlich weit verfügbar, auch auf den Streaming-Services inzwischen.
Okay, ich habe es jetzt gerade mal versucht rauszufinden, aber. Oh ja, also bei iTunes und bei Amazon kann man sich zumindest für 3-4 Euro mieten.
Ja.
Also das geht.
Ja. Ja. Also Lady Macbeth. Daumen hoch.
Lady Macbeth, Daumen hoch, auch wenn da wahrscheinlich eher der Daumen öfter runter. Entschuldigung. Ja.
Nicht ganz falsch. Ja, mal sehen, gibt es jetzt gleich nochmal Daumen hoch? Äußern wir uns etwa abfällig über einen Hitchcock?
Nein, wir äußern uns nicht abfällig. Also ich habe über den Dächern der von jetzt wollte ich der Nacht von Nizza geschaut. Mit Cary Grant und Grace Kelly aus dem Jahre 1955. Das war, glaube ich, einer von den letzten Filmen von Grace Kelly, bevor sie dann den Fürsten heiratete. Aber so genau.
Bevor sie Grazia Patrizia wurde.
Ach stimmt, hier hieß ja noch anders. Oder? Ach, alles mögliche. Genau, jedenfalls sind wir an der französischen Riviera und dort ist ein Juwelendieb, der sein Unwesen treibt. Und John Robbie, gespielt von Cary Grant, war vor dem Zweiten Weltkrieg ein berüchtigter Juwelendieb als die Katze und war dann während des Kriegs in der Resistance und so weiter. Und der wird verdächtigt, der hat auch jetzt wieder angefangen zu klauen und der macht auch wieder alles und so weiter, weil die Art, wie geklaut wird, ist halt genau so, wie sie früher war, als er noch aktiv war. Die Polizei versucht ihn dann zu vernehmen, er verdünnisiert sich, taucht unter und versucht eben seine Unschuld zu beweisen, so dieses klassische Thema, was man ja schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Er trifft da auch zum Beispiel auf seine ehemaligen Partner wieder, die jetzt alle in einem Restaurant arbeiten und sich natürlich ein bisschen ärgern, dass die Polizei wieder Interesse für sie hat, wo sie doch jetzt brave Bürger sind und einfach ein Restaurant betreiben und da nicht. Und er erhält dann den Hinweis, sich mit einem Versicherungsagenten zusammenzutun, um eben den Fall aufzuklären. Der ist am Anfang etwas nicht so begeistert, aber hilft ihm dann später und er freundet sich halt entsprechend, damit er Zugang hat zu diesen Kreisen, in denen diese Millionen sind, mit einer Millionärin an und insbesondere deren Tochter Frances, und die wird gespielt von Grace Kelly. Den Rest kannst du dir denken. Jedenfalls, was zwischen denen passiert, und er versucht dann die Juwelendiebe auf frischer Tat zu ertappen, weil es natürlich schwierig ist, wenn er jemanden beschuldigt. Warum soll er jemand anders beschuldigen, weil die Polizei weiß ja schon, dass er es ist. Es ist ein Kriminalfilm, möchte ich sagen, also ohne jetzt dieses klassische Detektiv, aber es muss halt eben rausgefunden werden, wer es war, und nebenbei gibt es ja noch diese Romantikschiene zwischen ihm und der Tochter von der Millionärin, und da passiert halt auch ganz viel, da sind sie dann zusammen unterwegs und er flirtet mit ihr und versucht aber gleichzeitig doch irgendwie noch Informationen rauszukriegen, wo die Diamanten liegen. Er möchte natürlich nur, also so glauben wir ihm das, dass er natürlich nur rausfinden will, wo sie liegen, um herauszufinden, wie der Dieb agieren könnte, damit er dann an der Stelle des Diebes auch an der gleichen Stelle sein kann, um ihn dann auf frischer Tat zu ertappen und so weiter. Es ist ein jetzt aus heutiger Sicht nicht hochspannender Film, weil er dann doch sehr, sehr langsam ist für die heutigen Verhältnisse. Aber er hat ein paar Schauwerte, die ich für einen Film von 1955, vielleicht habe ich auch zu wenige Filme aus der Zeit gesehen, schon sehr erstaunlich fand. Also es waren sehr viele so Luftaufnahmen dabei, wo ganz offensichtlich entweder ein Helikopter oder ein kleines Flugzeug oberhalb dieser Küstenstraße lang geflogen ist und unten die Autos hintereinander herfahren bei so einer Verfolgungsjagd. Und man merkt halt, dass die noch keinen Gimbal oder sowas kannten, also dieses Stabilisierungssystem, damit eine Kamera unter einem Flugzeug oder auf irgendwas draufgeschraubt werden kann oder dass man es auch in der Hand trägt und diese ganzen Bewegungen ausgeglichen werden, dass es dann so ein ruhiger, entspannter Flug wird, sondern die Kamera wackelt halt einfach hart, so wie es wahrscheinlich jeder schon erlebt hat, der mal versucht hat, aus dem Auto irgendwas zu filmen und das Handy in der Hand hält und dann einfach nur raus, es wackelt alles wie bekloppt, und sie haben sich schon sehr große Mühe gegeben, aber man sieht halt so, gerade so bei einigen Schwenks oder so, dass es sehr ruckelig ist, dass es sehr ungewohnt ist, die Kamera auf die Art zu benutzen. Trotzdem hat es schafft es in dem Film einen besonderen Schauwert. Also für mich jedenfalls. Ich fand das schön, dass sie das eben auch versucht haben, dass sie da so Sachen gezeigt haben. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen, habe ich mit Jenny ein paar Filme aus 10 Jahre vorher oder so geguckt oder Anfang der 50er. Da gab sowas noch nicht. Da waren halt Schwenks das Größte der Gefühle und die waren halt auch schon sehr festgeschraubt. Und hier waren eben auch mal eine Fahrt dabei, also dass vermutlich ein Dolly eingesetzt wurde. Dann, du merkst, dann ruckelt so ein bisschen, wenn es losgeht, aber trotzdem kriegen sie es auf eine spannende Art auch geschmeidig hin. Die Farben sind mir aufgefallen, die sind halt irgendwie auf eine besondere Art entsättigt, also so dieses altmodischen Filmlook, aber dann an manchen Stellen halt wieder hochgedreht, irgendwie das Meer ist dann halt türkis, 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 aber der Strand ist halt kaum gelb, sondern fast gräulich, weil so wenig Farbe da ist. Also so dieses, vielleicht ist es eine alte Kopie gewesen, die sie gescannt haben dann, als man angefangen hat, Filme zu scannen und zu digitalisieren, kann natürlich sein. Oder man hat halt früher Filmmaterial gehabt, was entsprechend so aussah. Das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich mich zu wenig auch mit dem Thema befasst. Aber ich fand halt, dass man da sehr, sehr spannende und schöne auch Schauwerte hatte, neben einem klassischen Hitchcock, der natürlich auch, also mir hat er echt gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Punkte geben wollen würde, weil er doch etwas, ja, es ist halt eine andere Art. Also weißt du, wenn ich jetzt heute einen Krimi oder einen romantischen Krimi gucken würde oder einen Thriller, der hat halt ein ganz anderes Tempo, da passiert mehr. Aber trotzdem gab es halt hier auch viele Szenen, die spannend waren, die toll gefilmt waren und so. Von daher war ich schon sehr angetan. Kann man immer noch gut schauen.
Ja. Ja, ich finde auch dieses, das ist ja sehr unterschiedlich. Bei manchen Filmen, die aus dieser Zeit kommen, geht einem das so, dass man sagt, okay, nach heutigen Maßstäben würde man jetzt vielleicht nicht mehr vom Hocker fallen. Aber bei manchen finde ich einfach, wenn man sich die heute anschaut, dann merkt man, dass innerhalb ihrer eigenen Gesetzmäßigkeiten und so sie genauso effektiv immer noch sind. Also ich habe vor nicht so langer Zeit Rope, also Cocktail für eine Leiche heißt der auf Deutsch, mal wieder gesehen, auch von Hitchcock von 48. Und da passiert ja so wenig, weil es ja, das ist eben in diesem Raum, dieser Dinnerparty und okay, die Leiche liegt also in diesem Kasten, auf dem obendrauf das Buffet ist. Und letztendlich geht es ja nur darum, dass die Täter, die mehr oder weniger, um zu beweisen, was für tolle Typen sie sind, eben diesen Mord begangen haben, ohne so richtiges Motiv. Und dann aus purer Frechheit eben quasi Leute einladen, um zu zeigen, dass sie den perfekten Mord hier inszenieren können und niemand merkt was. Und James Stewart, der ihr Lehrer ist oder sowas, oder ihr Lehrer war, der kommt ja dahin und wird relativ schnell misstrauisch, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt und so. Eigentlich von dem, was passiert, das ist ja fast nichts im Prinzip. Und das Ganze ist auch so aufgebaut wie ein Theaterstück eben eigentlich. Also auch so filmisch würdest du jetzt erstmal sagen, okay, ist das genug und so. Und trotzdem fand ich es wahnsinnig spannend immer noch. Also das kann eben trotzdem funktionieren.
Ja, und hier funktioniert es eben auch in seiner Welt sozusagen. Ja, vielleicht schaue ich Cocktail für eine Leiche als nächstes.
Hast du den auch schon mal gesehen, als du jünger warst? Der lief ja irgendwie, als wir klein waren, lief der ständig irgendwo im Feiertagsfernsehen, habe ich das Gefühl, oder so.
Kann sein. Also nicht, dass ich mich bewusst erinnere. Vielleicht, wenn ich ihn dann schaue, dann so, ach ja, warte mal, jetzt müsste doch jetzt gleich das passieren. Und dann passiert das und dann weißt du, ja, habe ich schon mal gesehen, aber ja. Jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ah ja, den habe ich gesehen und ich fand ihn so und so.
Ja.
Aber gut.
Jo.
Ja. Über den Dächern von Nizza. Wir haben ihn auf Amazon Prime geschaut.
Ja, vielleicht schaue ich mir dann auch mal an.
Ja, lohnt sich.
Schön.
Du hast noch einen weiteren Film geschaut und zwar 8,5 von Fellini, richtig, der also jetzt auch nicht mehr ganz frisch ist. Auch
genau,
abgehangen, also möchte man sagen.
63. Totaler Klassiker. Und ich muss sagen, Ich war fest überzeugt, ich habe den noch nie gesehen. Ich bin aber inzwischen gar nicht mehr so sicher, weil als ich ihn geschaut habe, habe ich eine Menge Szenen, hatte ich das Gefühl, ich erkenne sie. Allerdings kann ich nicht so ganz sagen, ob das daran liegt, dass ich den Film vor langer, langer Zeit wirklich schon mal gesehen habe oder ob er einfach so viel zitiert wird, was auch der Fall ist, dass mir das so bekannt vorkommt in seinen Stücken oder sowas. Die Geschichte ist, wobei Geschichte muss man hier in Anführungszeichen setzen, ein Regisseur gespielt von Marcello Mastroianni, also ein sehr erfolgreicher Regisseur, arbeitet an seinem neuen Projekt, beziehungsweise eigentlich arbeitet er gar nicht daran, sondern er hadert damit, dass er nicht richtig weiß, wo das hinführen soll oder was er machen soll in seinem nächsten Projekt. Und sein zweites Problem ist, dass sind die Frauen in seinem Leben, sehr viele von ihnen und seine Wünsche und Fantasien in Bezug auf diese Frauen. Er hat auch eine Ehefrau und sowas, aber ja, also es geht etwas drunter und drüber. Und das Interessante an dem Film ist, dass eigentlich so nahtlos ineinander übergeht, diese Handlung, dann Erinnerungen, auch aus seiner Kindheit und so, und dann so Fantasie. Das heißt, der Film bewegt sich immer so auf verschiedenen Ebenen, und zwar ohne das sehr zu markieren. Also es gibt manchmal gibt es zwar so Übergänge, wo du sagst, okay, jetzt sind wir hier und das, was passiert, macht in der Regel auch ziemlich deutlich, wo wir uns gerade befinden. Aber der Film überschreitet diese Grenzen sehr bewusst, ohne da jetzt besondere, das so in Anführungszeichen zu setzen. Und das alles erzeugt bei einem eben so den Eindruck, dass wir uns eigentlich in der Psyche dieses Regisseurs befinden. Mhm. Und der Film ist eben bevölkert von einer Vielzahl schöner Frauen, Claudia Cardinale unter anderem. Und und dieser Regisseur leidet irgendwie, hadert, erinnert sich, und ja, es ist ganz schwierig, also wer den jetzt nicht gesehen hat, es ist schwierig zu beschreiben, um was es so richtig dann geht, aber eigentlich muss man den Film einfach so auf sich wirken lassen, und ich finde am Schluss, also ich kam dann am Schluss eigentlich zu dem Schluss, dass ein Film ist, der so, wo es eigentlich um die ganz großen Themen geht. Es geht zwar um diesen Regisseur und wie er sich gerade so fühlt und so, aber es geht auch um Schönheit an sich und Vergänglichkeit und weiß nicht, den Tod und Erinnerung und solche Sachen. Also es geht so, der Film beschäftigt sich mit eben ganz großen Themen, ohne dass jetzt irgendwie ganz dramatische Dinge passieren oder sowas. Also sehr auf der psychologischen Ebene wird das eben so, ja, beschäftigt man sich eben so mit diesen ganzen Sachen. Das Ganze ist wahnsinnig, ich finde, unheimlich perfekt inszeniert. Also ganz viele Einstellungen, Bilder, Szenen sind so, dass du denkst, hier ist einfach alles genau an dem Ort, an dem es sein muss.
Okay.
Sehr starke Schauspieler, ein toller Soundtrack von Nino Rota. Ich finde eigentlich, mir fällt überhaupt an diesem Film nichts ein, was man kritisieren könnte, was auch ein bisschen vermessen wäre, weil es eben totaler Klassiker ist. Ich habe dann interessehalber, nachdem ich ihn so toll fand, habe interessehalber ein bisschen auf IMDb in den Reviews gelesen. Mhm. Und da teilt sich das eigentlich auch so auf in Großzahl von Leuten, die sagen 9 von 10 Punkten oder 10 von 10 Punkten. Und dann immer mal einer, der sagt 1 Punkt irgendwie most pretentious bullshit ever oder sowas in der Art oder so. Also gut, es gibt dann wohl auch ein paar, die sagen, hier steige ich aus und habe keinen Bock mehr drauf. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ganz, ganz große Kinokunst. Was für mich sehr interessant war, ich habe ja letzten Sommer den Film La Grande Bellezza besprochen.
Ja.
Ich glaube, Folge 508. Und eigentlich ergibt dieser Film jetzt erst richtig Sinn, wo ich 8,5 gesehen habe, weil so deutlich ist, dass das sozusagen eine moderne Antwort auf diesen Film ist und sich daran ganz, ganz stark orientiert. Und eben auf eine Weise, dass du nicht sagst, das ist jetzt sozusagen ein moderner Abklatsch, sondern ja, eine moderne Variation darauf, die eben auch in sich kunstvoll gemacht ist und so. Im Gegensatz dazu, als ich jetzt 8,5 gesehen habe, ergab eine ganz andere Sache auf tragische Weise sehr viel Sinn. Ich habe vor Jahren mal den Film Nine von Rob Marshall, den ich seit Chicago nicht ganz heimlich verachte, habe ich den Film gesehen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn im Sneakpot besprochen habe. Wahrscheinlich nicht, weil er mich zu sehr geärgert hat.
Okay.
Weil ich ihn so unglaublich überflüssig fand. Mhm. Wo Daniel Day-Lewis einen italienischen Regisseur spielt. Und es geht eben auch um 9 Frauen in seinem Leben, die auch von totalen Topstars gespielt werden. Also Marion Cotillard, Nicole Kidman, Judi Dench, Penelope Cruz und sowas. Also total prominente Damen, Fergie, glaube ich auch. Nicht so die Top-Darstellerin, aber okay. Ja. Aber erstmal so würdest du sagen, Darstellermaterial zum Totschmeißen. Aber der Film ist so sinnlos, meiner Meinung nach. Und jetzt, wo ich eben sehe, dass von 8,5 auf 9 dieser Film ganz offensichtlich auch eine moderne Version oder Variation auf oder Hommage an 8,5 sein soll. Also das finde ich wirklich tragisch, weil das sollte man nicht machen, wenn man in irgendeiner Form auf so ein Meisterwerk reagiert, dann sollte man nicht sowas Dämliches abliefern, wie Rob Marshall da meiner Meinung nach abgeliefert hat. Ja.
Okay.
Also ich habe jetzt irgendwie, jetzt wo ich 8,5 gesehen habe, habe ich verstanden, was das alles soll bei Nein. Aber es hat die ganze Sache eigentlich noch erbärmlicher gemacht, als ich es ursprünglich fand. Ja.
Also du hast tragisch. Folge 238
ja.
Über Nein gesprochen.
Boah,
so der, schön, ja. Im Text steht, Claudia hat noch eine Rechnung mit Rob Marshall und Nein offen. Also.
Ja, sounds about right. Ja, also gut.
Klingt,
wie gesagt,
so.
Rob Marshall und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Ich weiß, es gibt Leute, die Chicago einen Oscar gegeben haben und so, aber ich war's nicht. So viel ist klar. Ja, also dagegen 8,5 hat übrigens genau wie La Grande Bellezza den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen. Und beide Filme finde ich wirklich toll. Gut, Fellini ist eben, also 8,5 ist halt ein über die Jahrzehnte weiter wirkender, prägender Klassiker. Das muss man erst noch sehen, ob La Grande Bellezza das sein wird. Aber ja, also ich fand ihn wirklich toll. Insofern, ich weiß nicht, bei Fellini ist es so, ich hatte La Dolce Vita gesehen. Ich bin nicht sicher, ob ich sonst noch einen Fellini gesehen habe. Und ich finde manchmal, obwohl ich ja wirklich Klassikern und Arthouse gegenüber aufgeschlossen bin und so, ich finde manchmal ist es doch so, an dem Abend, wo du dich dann hinsetzt, um irgendwas anzuschauen, dann so zu den ganz großen Namen zu greifen, zu sagen, ach, jetzt schaue ich doch mal einen Fellini heute Abend, passiert halt doch auch nicht so häufig. Aber letztendlich denke ich mir dann manchmal, man sollte sich da mehr zwingen, weil einfach der Genuss, sowas wirklich Großartiges anzuschauen, ist halt dann doch ein bisschen größer, als wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendein
was halbgares
okayen Liam Neeson-Thriller sich angeschaut hat oder sowas.
Ja, klar, das ist natürlich, oder gar ein Rob-Marshall-Film.
Aber das könnte mir jetzt nicht mehr passieren. Aber,
okay, aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber ich meine, es ist so lustig. Ich habe jetzt eben gerade im letzten Jahr und auch diesen Film habe ich jetzt im Rahmen meines Filmclubs geschaut.
Ja.
Ich habe so häufig die Erfahrung gemacht, dass eben man so belohnt wird dafür, sich eben diesen älteren Klassikern zu widmen, die man noch nicht kannte und über die alle immer gesagt haben, dass sie fantastische Meisterwerke sind. Und du so dachtest so, ja, aber echt heute Abend. Und ja, es ist einfach so. Man wird sozusagen, man wird belohnt dafür, dass man sagt, okay, heute Abend wertvolle Arbeit. Und da stellt man eben fest, dass es, ja, nur weil seit 4 Jahrzehnten die Leute sagen, das ist ein Meisterwerk, heißt das eben nicht, dass das auch anstrengend und irgendwie so ein bisschen nervig ist oder so.
Ja.
Also 8,5.
8,5 Superfilm. Empfehlung, unbedingt schauen.
Ja. Und jetzt warte ich echt auf die Leute, die sich das dann anschauen und die sind dann diese Ein-Punkte-Bewerter auf ihrem
Ding. Ja. Claudia, du hast ja keine Ahnung. Okay.
Pretentious Bullshit. Ich fand eine Bewertung sehr schön, da hat jemand geschrieben, ist ein guter Film, wenn man sich als jemand verkaufen will, der irgendwie so ein großer Cineast ist oder sowas, dann ist das genau die Art Film, von der man behaupten sollte, dass man ihn gut findet. Ja, okay, check, das haben wir jetzt hiermit erledigt.
Okay, ja, gut. Und ich habe irgendwie Star Wars geguckt. Naja, kann ich mit umgehen.
Tja.
Ein Hörer von uns, nämlich der liebe Willems, hat mal wieder einen Audiokommentar eingesandt.
Mhm. Hatten wir auch länger keinen mehr, oder?
Hatten wir Ewigkeiten nicht mehr.
Also gut, außer bei der 500, aber.
Genau, da hat er ihn ja auch live eingesprochen sozusagen. Mhm. Und genau, er spricht, glaube ich, den Film Lion. Mhm. Ich denke, wir hören uns das jetzt mal an und dann sprechen wir kurz drüber.
Okay.
Servus, da ist der Willems. Ich wollte mich mal nochmal melden und für euch Audio-Nachricht aufnehmen, weil ich die Tage Lion geguckt habe. Der kam auf Sky und dann habe ich doch mal verpasst, musste ich jetzt dann mal nachholen. Ihr habt den vor Ewigkeiten in Folge 481 besprochen. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal angehört, was ihr so gesprochen habt. Und ja, ich teile die Meinung von Claudia fast komplett. Ich fand den auch richtig, richtig gut. Er hat mir tatsächlich, muss ich sagen, körperliche Schmerzen zugeführt. Ich musste auch heulen ohne Ende. Ich habe mich ständig in einen kleinen Bub beziehungsweise später in einen erwachsenen Mann drin versetzt. Hängt wahrscheinlich tatsächlich alles damit zusammen, wenn man Kinder hat, dass man da irgendwie tatsächlich noch ein bisschen näher dran ist, so von beide Ebenen betrachtet. Wahrscheinlich so aus der Sicht der Mutter beziehungsweise aus der Sicht des Kindes. Ist einfach krass. Also, jo, ist aha die Nummer, aber tatsächlich ein absolut sehenswerter Film, tatsächlich wie der Story an sich und wie dem kleine Bub, der hat mal ziemlich was abgerissen, also beziehungsweise vielleicht auch der Regisseur, weil ich bin echt fasziniert, wie der Regisseur, der kleine Bub dazu gekriegt hat, so Leistungen auf die Leinwand zu bringen. Also Respekt. Ansonsten, ich kann den Film jedem empfehlen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob der Recht, außer Claudia, den mittlerweile vielleicht auch mal gesehen hat und ob Claudia den Film auch nochmal gesehen hat. Weil angekündigt hat sie ja, sie wird den gerne mal gucken. Ich muss tatsächlich sagen, ich will den Film, glaube ich, nie wieder gucken. Der ist zu viel für mich. Der macht mich fertig. Aber tatsächlich, trotzdem bin ich sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Und ansonsten, viel Spaß bei der Aufzeichnung und viele Grüße.
Ja, super.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Willems. Das war ein sehr schöner Kommentar, wie immer. Ich habe ihn tatsächlich noch mal gesehen. Und es ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe sowohl über Lion als auch über Manchester by the Sea, die ja beide so um dieselbe Zeit letztes Jahr rauskamen, habe ich genau die gleiche Unterhaltung auch schon mit Leuten gehabt, wo ich gesagt habe, so, ich muss den unbedingt bald wieder anschauen. Und bei beiden Filmen haben andere Leute gesagt, so, was? Ich fand den zwar fantastisch, aber ich glaube nicht, dass ich den noch mal anschauen möchte. Ich habe Lion noch mal gesehen. Ich habe genauso Rotz und Wasser geheult. Also wirklich so die Tränen sprühen aus den Augen, wie man sonst nur in Comics kennt und so. Und ich fand ihn genauso toll. Also der hat bei mir kein Stück abgebaut, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Und ich würde ihn auch wieder anschauen. Ich finde ihn wirklich gut. Ja.
Ich habe ihn nicht geschaut und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das sehen
möchte.
Findest
du das so einladen?
Ich habe geheult wie bekloppt. Och nö, muss nicht unbedingt sein.
Der ist ja von Garth Davis, der jetzt vor gar nicht langer Zeit Maria Magdalena rausgekommen ist, den ich ja unbedingt sehen wollte und die ich dann doch im Kino verpasst habe, weil als er bei uns im Kino war, also in der englischen Version im Kino, hatten wir gerade so eine Phase, wo die Lydia super schlecht geschlafen hat und da bin ich nicht ins Kino gekommen und das bereue ich sehr, weil Joaquin Phoenix als Jesus hätte ich eigentlich sehen wollen, aber okay, ich hole das irgendwann nach. Ja, wobei die Kritik, muss man sagen, so ein bisschen durchmischt waren. Also okay. Nicht ganz so positiv wie bei Lion. Hm. Ja, aber ich finde es schön, dass wir Lion nochmal hier im Programm haben, wenn vielleicht irgendjemand anderes auch noch dazu motiviert werden muss, ganz furchtbar zu heulen, dann knock yourself out. Der Stefan ist noch nicht so. Ich glaube, wir müssen beim Stefan warten, bis er wieder vergessen hat, was wir jetzt nochmal erzählt haben und ihn dann den Film irgendwann einfach so unterschieben.
Ja, genau so. In der nächsten Woche besprechen wir den Film und wäre doch cool, wenn ihn alle gesehen haben. Oh ja, okay, dann gucke ich ihn halt. Und dann sitze ich da und gucke, oh Gott, was ist das denn?
Ja, ich erinnere mich noch, wie du bei der 500 dann über Monster Calls gesprochen hast und auch gesagt hast, so sowas mag ich eigentlich nicht sehen und so.
Genau.
Schon gut, aber
das würde ich mir freiwillig nie daraus suchen. Und hier wäre es wahrscheinlich genau das Gleiche, ja.
Also insgesamt ist da meine Leidensfähigkeit schon deutlich höher als deine. Also so, dass es sich quasi nicht negativ auf meinen Genuss auswirkt. Aber bei Laien ist es auch noch was anderes, weil man heult zwar wahnsinnig, aber der Film heißt ja auf Deutsch Lion, der lange Weg nach Hause. Und das ist schon irgendwie eine Geschichte, die einen auch versöhnt mit den Dingen, die einen so zum Heulen bringt und sowas. Also es ist nicht wie bei A Monster Calls.
Okay. Ja. Hat mich jetzt noch nicht ganz überzeugt.
Naja, wir arbeiten dran.
Okay. Ja, genau.
Wenn noch irgendjemand einen Audiokommentar hätte, der Laien auf eine Weise verkauft, dass der Stefan Lust drauf hat, dann ja.
Genau.
Nur zu.
Wer hingegen einen anderen Audiokommentar hat, wir freuen uns echt sehr, wenn wir Audiokommentare bekommen und wir spielen sie auch direkt ein. Der Willens hat uns das heute Nachmittag um, ich weiß gar nicht wann, warte, ich kann das aber direkt nachgucken. Ja, das war gar nicht Nachmittag, das war 19:30 hat er das geschickt. Also. Und direkt,
ich muss sagen,
22 Uhr Aufnahme, bam, ist drin.
Ich muss sagen, ich fühle mich natürlich auch geschmeichelt, also nicht nur, weil der Wilms mir jetzt zugestimmt hat, sondern überhaupt, dass, wenn er sich den Film anschaut, er dann erstmal schaut, haben wir doch besprochen oder so, was haben wir denn dazu gesagt? Finde ich außerordentlich schmeichelhaft, dass wir diesen Status bei ihm haben. Und ich freue mich auch, wenn dann jemand einen Audiokommentar schickt und sagt, so ein Quatsch, Claudia. Wer besser über einen Film, an den ich mich noch richtig erinnern kann, aber wenn nicht, dann im Zweifelsfall, ja, senden wir das natürlich auch und ich spreche halt nie wieder mit euch, aber aber hier kommt jeder zu Wort.
Ja.
Auch mit falschen Meinungen. Nein. Ja, also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns was schickt.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, Willems.
Dankeschön. Wir haben vorhin in der Vorbesprechung kurz noch besprochen, was wir denn noch an Gossip und Drumherum-Themen haben. Du hast erzählt, dass du immer noch Let's Dance schaust. Ich habe in der vergangenen Woche, haben wir es letzten Sonntag vergessen, habe ich auch zum ersten Mal jetzt in dieser Staffel Let's Dance geschaut. Es hat mich nicht so fasziniert, dass ich es diese Woche wieder geschaut habe, muss ich sagen.
Ha, ich bin jetzt total schockiert, weil ich dachte, weil wir noch ein besseres Gossip-Thema gefunden haben, ist Let's Dance jetzt wieder rausgeflogen, aber jetzt ist es doch
so
drin. Nein, ist schon gut.
Wir können es auch direkt wieder streichen, dann sagen wir. Ich habe mir gerade die Kapitelmarke eingefügt und dann, ach ja, Let's Dance ist das nächste. Gut, dann moderierst du halt Let's Dance.
Das war jetzt kurz. Also ich schaue Let's Dance nach wie vor sehr gerne und ich nehme es auch auf und in der Regel schaue ich es mir dann später an und spule über alle Teile drüber, die mir zu langweilig sind. Und das macht die Sendung zu einer sehr kompakten, gut handhabbaren Einheit und
Ich glaube, das
alle
ist
zufrieden.
Das, ich glaube, das ist das, was man aus dieser Besprechung zu Let's Dance mitnehmen kann. Schaut es euch einfach nicht live an. Nehmt auf und spult's dann durch, guckt euch Taten an, also und den.
Also wenn, also Laber. Selbst wenn ich es an dem Freitagabend anschaue, dann fange ich frühestens um 9 an zu schauen und hol dann halt so auf bis irgendwann, obwohl 9 reicht eigentlich nicht.
Oh Gott.
Weil, also komm, dieses ganze Gelaber und so, das kann sich doch kein Mensch anschauen.
Ja, ja, vor allen Dingen, also was mich in der letzten Woche echt geärgert hat, ist, dass der jemand wie der Lambi, also dass der, wie heißt der, Jorge González, dass der immer quatschige Noten gibt und alles toll findet und auf ganz andere Sachen Wert legt als im Tanzsport. Von mir aus, dass die Mozzi ihre Tanzschule verkaufen muss und da einfach nur gut redet für jeden, der einigermaßen zwei Füße voneinander setzt, geschenkt. Aber dass ein Lambi, der echt am Anfang richtig fies und aber auch ehrlich war, jetzt auch so einem halbhohen Tanz, der gerade mal im Takt war und vielleicht auch richtige Fersenschritte gesetzt hat, 10 Punkte gibt, das verstehe ich halt nicht. Also,
bei wem war das? Weißt du es noch?
Ach, diesem Liebling. Irgendeiner, die anderen wussten das alle. Irgendeiner, der immer gefeiert wird von denen, den sie alle lieben. Der hat letztes Mal irgendwie 30 Punkte gekriegt für irgendwas.
Also aber, der Promi war ein Mann?
Oder? Ja, ich glaube. Nee, das war ja der, nein, der Promi, der Mann war der Tänzer, der mit dem Bart.
Massimo Sinato.
Ja, genau.
Ah ja, ja, die ist rausgeflogen jetzt am Freitag.
Sehr angenehm.
Ja. Er hat eigentlich am meisten Punkte bekommen, aber ist trotzdem rausgeflogen.
Okay.
Was mich ehrlich gesagt befriedigt hat, weil ich sie irgendwie unsympathisch finde, aber worum es ja total geht hier. Das ist ja wirklich, das ist ja das Entscheidende im Prinzip.
Genau. Ja.
Ja.
Nee, aber dann hat er später, gab es irgendwie nochmal 30 Punkte für alle. Da war es genauso quatschig, aber da war es halt, das war wirklich toll getanzt. Es war auch meiner Ansicht nach viel zu viel. Ich würde halt behaupten, wenn jemand 10 Wochen Tanzen trainiert, dann kann er maximal in der letzten Woche auf einem Niveau sein, wo jemand, der das streng bewertet, 10 Punkte geben kann. Selbst wenn du vorher vielleicht, aber der trainiert ja noch 3 Wochen oder 4 Wochen, der wird ja noch besser, was willst du denn dann geben?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, die Bewertung, dass sie eben so gedacht ist, dass man erst am Schluss bei den 10 Punkten ankommen soll. Also ich glaube, die sehen das eher so für die 3. Woche oder für die 5. Woche oder für die 6. Woche ist das eben so.
Ja, okay.
Ich glaube, so sehen die das. Aber ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall, ja.
Also ist dann halt vergleichende Wertung, ist halt nicht neutral, du hast dir jetzt 10 Punkte ertanzt, sondern du hast halt die Woche im Verhältnis zu den anderen 10 Punkte. Okay, von mir aus geschenkt.
Ja, ja, ich glaube, so ist gemeint. Aber weißt du, das ist auch ich finde, ich fand das eigentlich, solange das moderat so war, also so gestaffelt, fand ich das okay. Aber ich finde auch, dass diesmal so ist, dass halt schon ziemlich früh in der Staffel schon sehr viele sehr hohe Punktzahlen vergeben wurden. Also, dass eben dann auch nicht nur 2 Paare, sondern 4 oder 5 Paare ständig jenseits der 25 waren oder sowas. Und dann finde ich es halt auch, dann ist die Vergleichbarkeit ja wiederum eigentlich nicht gegeben, weil wenn die alle so hohe Punkte haben, ja, dann, ja. Okay, dann wird halt gewürfelt am Schluss.
Ja, mein Gott, also wenn die alle wenn 5 Paare zwischen 25 und 29 Punkte haben, dann ist es halt gleich. Aber wenn du die gleichen 5 Paare auf 15 bis 30 aufspannst, da ist halt noch richtig Bewegung drin.
Ja, also ich fände es halt auch interessanter, wenn quasi die Jurybewertung da stärker differenzieren würde, weil ich das ja nicht kann. Ne? Also es gibt natürlich Fehler, die ich sehe und sowas, aber ich sehe ja diese Feinheiten, ob der Fuß richtig aufgesetzt ist, das sehe ich ja nicht. Mhm. Und deswegen wäre ich eigentlich dankbar, wenn die Jury etwas stärker diese Skala ausschöpft. Was aber, glaube ich, logisch bedeuten müsste, dass die Leute, die nicht gut sind, okay, jetzt sind die ja dann schon draußen so, dass die halt noch viel schlechter bewertet werden müssten. Und ich glaube, das wollen sie halt auch nicht. Die wollen halt nicht ständig, ja, zumindest die Mozzi und der Roche wollen nicht dauernd arme, traurige, schlecht tanzende mit 2 Punkten bewerten oder so. Ja. Das macht ja nur der Lambi. Und wenn die dann quasi alle schon so mitleidshalber 5 Punkte kriegen oder so, dann ist halt oben der Raum schon relativ
klar,
knapp, um dann die anderen noch abzubilden und so. Also das ist halt auch so ein Problem. Ich glaube, also es ist fast so ein Höflichkeitsproblem vielleicht auch, aber.
Ja, kann durchaus sein. Was mir jetzt noch einfällt, letzte Woche war doch der Ingolf Lück, der da irgend so eine, was hat denn der getanzt? Langsam Walz oder Slowfox, irgend sowas. wo sie so zwei Tänze miteinander verschwurbelt haben.
Ah, und ja, genau. Ja.
Das Geile fand ich an der Stelle, da ich war mit den Tänzern letzte Woche unterwegs, das heißt, das waren alle durchaus Interessierte. Die Choreo, die für ihn gemacht haben, die hat halt genau zu seinem Niveau gepasst. Mhm. Und das fand ich so gut, dass sie es geschafft hat, für ihn eine Choreo zu machen, die er tanzen kann, die auch für ihn gut aussieht, wo er seine Arme vernünftig benutzen kann, wo er nicht irgendwie drüber rennen muss und gestresst ist, sondern er kann es tanzen. Ist natürlich dann nicht irgendwie 15 Achsen und sowas, was der Massimo, die andere klemmt er sich vom Bauch und dreht sich einfach. Ja, ist, für den Herrn ist es dann leichter. Ich fand das so toll. Also das.
Ja.
Das.
Also ich finde insgesamt, dass sie ihn extrem gut in Szene setzt. Also das macht sie wirklich gut.
Ja, ist toll.
Ja, also finde ich auch und finde ich auch ziemlich beeindruckend. Und ich finde vor allen Dingen, also sie, finde ich, macht das jedes Mal super gut, wie sie ihn präsentiert, aber so.
Mhm. Ja. Ja, war ein paar andere, wo du richtig gesehen hast, wo der Promi einfach total gestresst war und nur von Fuß zu Fuß fällt.
Ja.
Und dann, ja, macht auch einfach eine leichtere Choreo. Okay, lässt sich natürlich einfach sagen vom Fernsehsessel mit ein paar Jahren Tanztraining im Hintergrund, aber trotzdem, ihr seid Profis, ihr verdient Geld damit, Choreos zu machen. Dann guckt euch doch die Leute an, die ihr vor euch habt. Der kann vielleicht ganz toll, weiß ich nicht, einfach geradeaus tanzen oder Kurven oder Posen oder irgendwas. Jeder kann irgendwas richtig gut. Und dann nutzt das doch.
Ja.
Naja, gut. Eigentlich wollten wir gar nicht über Let's Dance reden.
Ja, okay. Über was wollten wir stattdessen reden?
Wir wollten über, also ich habe es mal schlechte erste Dates genannt. Vielleicht
aber das war es eigentlich nicht, oder?
Nee. Es war so, wir waren gestern nach dem Familienfest, waren wir noch auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Wir waren eigentlich schon viel zu erschöpft vom Familienfeier, weil wir früh los sind und du redest den ganzen Tag mit Leuten, hast tolle Gespräche und so weiter, war wirklich super. Aber irgendwie ist man ja dann groggy und wir sind auf dem Rückweg von Essen noch auf halbem Weg rausgefahren. Ein Freund von uns hat Geburtstag gefeiert, hat uns eingeladen, dann haben wir gesagt, okay, wir kommen vorbei, wir wissen aber nicht wie lang, weil früh los und so weiter. Und eigentlich, ich glaube, wir waren um 7:45 waren wir da und haben uns schon gesagt, so ja, okay, in 2 Stunden gehen wir, können nicht mehr. Und sind dann im Endeffekt bis um, weiß ich nicht, 12:01 fast geblieben, weil es einfach so eine angenehme und schöne Runde war und es gab so viele spannende Gespräche und unter anderem ging es auch um das Thema schlechte erste Dates und da haben zwei, da sind wir überhaupt drauf gekommen, die Meinung, also zwei Damen, die Auffassung vertreten, dass beim ersten Date er zu bezahlen hat. Und das hat uns ein bisschen irritiert, irgendwie so 2018. Er muss bezahlen, er muss mich einladen zum ersten Date. Also, wenn das so ist, dass einer bezahlt, finde ich das okay. Aber wenn man nicht überhaupt mit der Person weiter etwas bereden will, und auch an dem Abend gestern, es hat dann halt wilde Diskussionen gegeben, die waren so Mitte 20, würde ich sagen, sahen sich, glaube ich, selber emanzipiert und jetzt nicht hart feministisch, aber schon so, nee, also hier, ich stehe meine Frau und ich sorge für mich und so, also dieses Thema schon besetzend und aber sie mussten eingeladen werden und eine andere ist halt, also die ist halt kaum noch geworden, so, nee, ich bezahle beim ersten Date, weil wenn er damit nicht umgehen kann, dann findet dieses, dann brauche ich den nicht, dann kann ich nicht mit ihm umgehen, dann ist natürlich die Frage an uns getragen, wie war es denn bei eurem ersten Date? Und wir beide so, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Die Jenny so, ich glaube, ich habe bezahlt. Und ich so, kann sein. Aber also, an was ich mich erinnern konnte bei unserem ersten Date ist, dass sie sich den gleichen Cocktail bestellt hat, den ich bestellt habe. Und es war auch noch ein Negroni, was mein Lieblingscocktail war. Das ist das, was ich mich erinnere beim ersten Date, aber nicht, wer von uns beiden bezahlt hat.
Okay.
Ja, und dann war eine, die Mutter von dem, nee, die, eine Freundin von der Mutter von dem, der Geburtstag hatte. Und die hat sich auch so, Mädels, nee, so geht das aber nicht. Hat sich dann auch da quer reingeworfen. Es war eine sehr spannende Unterhaltung, ohne dass es so Vorwürfe oder sowas gab. Also fand ich sehr spannend. Ja.
Also ich finde das auch interessant, aber auch ein bisschen schockierend, ehrlich gesagt. Und zwar ist es so ein ähnlicher Effekt wie, ich habe doch vor ein paar Jahren mal in so einer PR-Agentur gearbeitet, wo alle außer der Chefin um mich rum eher so Mitzwanziger Damen waren. Und da wurde mal sehr ausgiebig darüber diskutiert, dass es war ja so eine PR-Agentur für so High-End-Köche und sowas. Und da wurde mal länger drüber diskutiert, dass Sarah Wiener ungeschminkt quasi sich zeigt in der Öffentlichkeit, was man ja in ihrem Alter wohl nicht mehr könnte, so. Und wurde eben auch drüber geredet, also viele meiner Kolleginnen haben eben gesagt, dass sie ungeschminkt sowieso nicht vor die Tür gehen würden und so. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, persönliche Präferenz finde ich vollkommen okay. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit, wenn Frauen sich gerne und auch viel schminken und so. Aber diese Aussage, dass man als Frau in einem bestimmten Alter nicht mehr vor die Tür gehen sollte, ungeschminkt, weil so ungefähr das gehört sich ja nicht und so, das hat mich echt schockiert. Und sowas irgendwie von einer 25-Jährigen und so. Und da dachte ich mir so, auf so viele Weisen ist die natürlich total so quasi auf dem Emanzipationsstand unserer Zeit jetzt so. Vieles nimmt die vollkommen für gegeben hin, was eben vor 30 Jahren noch nicht so selbstverständlich war. Aber gleichzeitig gibt's dann eben diese Überbleibsel von irgendwelchen vollkommen antiquierten Vorstellungen, die mich dann doch ein bisschen schockieren. Und so geht's mir auch mit dieser Aussage, wenn er beim ersten Date nicht zahlt, dann gibt's kein zweites Date oder sowas. Oder dann war's das auch gleich wieder. Finde ich echt ein bisschen schockierend. Also, ja. Also, ich meine, natürlich, sowas kommt vielleicht auch immer ein bisschen drauf an und so, in was für eine Lebenssituation die Leute sind oder sowas.
Ja, aber, natürlich. Also, wenn er jetzt, weiß ich nicht, viel Geld verdient und sie offensichtlich gerade im Studium ist und vielleicht noch mit dem Zug irgendwie lange angereist ist, das haben sie dann später auch relativiert, so.
Also dann würde ich immer noch nicht sagen, dass es quasi legitim ist, dann zu sagen, okay, dann hast du mich mal interessiert. Genau. Aber dann.
Also später sind wir uns dann auch so entgegengekommen. Es waren noch zwei Jungs, die schwul sind dabei. Und da ist es natürlich dann nochmal ein ganz anderes Thema. So, ja, wer zahlt denn jetzt da? Weil diese vermeintliche Rolle, die anderen beiden eingefordert haben, gibt's ja nicht. Und da ist es dann halt ganz oft so, dass sie sagen, ja, der den größeren Aufwand hatte zu kommen, zahlt dann. Oder eben auch, wenn jemand offensichtlich mehr Geld irgendwie zur Verfügung hat, genießt es dann oder findet es dann auch schön, wenn er dem anderen einen Gefallen tun kann und ihn dann einlädt. Aber ohne, dass das ein Zwang ist. Also die beiden waren sich auch da einig, so, nee, zu einem Date hinzugehen und dann darauf zu bestehen, dass der andere einlädt, das ist gar nicht. Also, nee. Weil ich fand's echt spannend, diese Diskussion.
Also ich find's absolut absurd. Hm. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann war das bei Marc und mir so, dass wir sehr früh das quasi dann so mehr oder weniger abwechselnd gezahlt haben, weil halt alleine einer zahlt, es geht halt immer schneller und so. Und dann hat sich das so, also niemand hat jemals das aufgerechnet oder sowas. Aber man hat halt so nach Gefühl, hat man gesagt, ah, jetzt zahle ich mal heute, jetzt zahlst du mal heute oder so. Aber diese Vorstellung, ich glaube nicht, dass ich die jemals gehabt habe, dass der Mann auf jeden Fall zahlen muss. Also ich erinnere mich daran, dass der Marc und ich, als wir ganz frisch zusammen waren, mal hier in Frankfurt, bestimmt habe ich das schon mal erzählt, mal hier in Frankfurt am Main zum Dönerschiff gegangen sind. Und da hat er und da habe ich das Geld gezückt und so. Und dann hat er gesagt, du kannst hier nicht zahlen, der verliert jeden Respekt vor mir, wenn ich nicht zahle. Und da habe ich mir gedacht so, Mensch, das ist aber ein bisschen albern, oder? Also, dass mein neuer Freund quasi fürchtet, den Respekt vom Dönerschiffmann zu verlieren, wenn ich jetzt seinen Döner zahle. Ja. Diskussion gab es dann mal für 2 Minuten bei uns.
Das ist aber auch eine lustige Diskussion.
dann habe ich halt so ein bisschen über ihn gelacht und habe gesagt, okay, um deine Männlichkeit zu wahren, darfst du hier zahlen.
Okay.
Ja.
Nee, so.
Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ich glaube, der Dönerschiffmann ist, glaube ich, stoisch in dieser Hinsicht.
Ja. Ja. Vielleicht war es auch nur ein Scherz deines jetzt Mannes.
Nee, das glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, das war damals wirklich so sein Gefühl.
Okay.
Ja, er ist schon, bei ihm merkt man das auch, wenn man im Urlaub ist, eher so in südlichen Ländern, ist er in der Hinsicht immer ein bisschen angespannter, weil er, glaube ich, das Gefühl hat, dass die ihn eher, ich weiß nicht, wahrscheinlich das ist einfach so ein kulturelles Vorurteil von ihm, dass die finden, man muss als Mann eher so seine Position in solchen Sachen irgendwie, ja, bewahren oder sowas. Aber ehrlich gesagt, ich lehne mich da zurück und lasse ihn machen.
Ja, okay.
Ist okay.
Wir machen das ja dann immer genau andersrum, dass wenn das Gefühl ist, es wird erwartet, dass jetzt der Mann zahlen muss, dann auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt dran bin oder mittlerweile haben wir eh eine gemeinsame EC-Karte, dann ist es komplett wurscht, dann nimmt sie schnell das Geld.
Ja, ja.
Und dann also zahlt sie und dann so, wieso, das kann doch gar nicht sein.
Finde ich also gut, bewusst subversiv.
dieses Spiel, ich finde es halt so schön quatschig, das einfach zu machen. Und ich breche mir da eh nichts aus der Krone von mir aus.
Also bei meinen Eltern war das auch immer so, früher, wenn wir in Urlaub gefahren sind, weil nur meine Mutter damals eine Kreditkarte hatte. Und deswegen im Urlaub hat häufig meine Mutter am Schluss gezahlt. Und das war eben, damals war das wirklich so, also in den 90ern oder sowas, kann ich mich auch an ein paar Situationen erinnern, zum Beispiel am Gardasee oder sowas, wo dann die Ober häufig so ein bisschen überrascht reagiert haben und dann in einem Restaurant wurde dann meine Mutter immer als Lady Angela schon begrüßt und so, weil sie eben so die Frau war, die immer zahlt und sowas.
Sie hat also die Kohle, genau.
Ja. Genau, also da war das wirklich so, dass man so eine Reaktion, so eine belustigte Reaktion dann bekommen hat und so, aber. Ja.
Ja, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo dann Fahrkarten oder weiß ich nicht, irgendwie gekauft wurden, mein Vater gezahlt hat und dann hat er Wechselgeld zurückbekommen und meine Mutter ist halt gleich hingegangen, hat sich das Wechselgeld genommen und eingesteckt. Aber auch, weil sie aus ihrem Geld vor ihm das Geld gegeben hat oder aus dem gemeinsamen Portemonnaie, irgendwie ihm das Geld und er geht da hin und bezahlt, kauft Fahrkarten oder Eintrittskarten oder was auch immer. Und dann kommt sie halt von der Seite angeschossen und nimmt sich einfach das Wechselgeld wieder. Und die Leute gucken ihn so ganz mitleidig an, so, och, der arme Mann darf nicht mal sein Wechselgeld behalten.
Sehr schön.
Ja, genau.
Ja, aber letztendlich kommt es auf sowas nicht an. Also.
Ja, genau.
Solange man entspannt ist, finde ich, kann man, ja, spielt das eigentlich alles keine Rolle.
Nö, ja, wenn man damit umgehen kann. Was ich halt störend finde, ist, wenn ich mit Jenny unterwegs bin und ich das Gefühl habe, dass sie halt überhaupt nicht wahrgenommen wird, wenn sie jetzt zahlen möchte zum Beispiel oder wenn sie irgendwie, das finde ich halt immer besonders ärgerlich. So, nee, das muss ja der Mann machen. Also dann ist so, also sowas finde ich immer doof, wenn so von außen vermeintlich Rollenbilder draufgeschoben werden, das finde ich doof.
Absolut, aber ich finde, da ist einfach, es ist an jedem, sich einen Partner zu suchen, mit dem man da einigermaßen übereinstimmt. Und also wenn diese Damen finden, dass dann reicht's nicht zum zweiten Date, dann finde ich vielleicht auch ganz gut für den Mann.
Ja, ja. Aber ja. Die Ausgangssituation war ja schlechte erste Dates.
Mm. Da haben die und das schlechte erste Date ist, er bezahlt nicht.
Nee, er redet nur die ganze Zeit über sich selber oder
ja, okay.
Kommt eine Stunde zu spät, will dann sofort, dass sie ihm einen Hotspot aufmacht und also so komplett absurd, also was die alles erlebt haben, da bin ich echt nicht mehr geworden, also was manche Leute sich da unter einem ersten Date vorstellen, das war wohl, also ging sehr, sehr schief in die eine oder andere Richtung.
Also ich muss ja zugeben, dass ich in meinem Leben praktisch nie auf etwas war, was man ernsthaft Date nennen würde, oder ich meine, weiß nicht, früher war das einfach so, man hat mit irgendjemand irgendwo so rumgelabert, bis man dann dachte, okay, vielleicht, weiß nicht, passiert hier was und dann hat man viel Alkohol getrunken und dann keine Ahnung, ist man gemeinsam auf ein Sportfest gegangen oder irgend so ein Quatsch. Also so dieses, so diese Date-Situation, die kenne ich eigentlich nur aus Filmen, dass du dich, oder ich glaube, ich habe es einmal, zweimal vielleicht erlebt oder so, aber dass du eben dich quasi mit jemand verabredest, so zum Essen oder irgendwie so jemand, den du nicht kennst, das kenne ich überhaupt nicht.
Ja, das kenne ich irgendwie auch, also dass man sich mit jemand trifft, den man vorher nicht mal von irgendwo her kannte oder, also sei es nur irgendwie bei einem gemeinsamen Freund auf einer Party sich mal gesehen hat.
Genau.
Weißt du, ja. Das war die und da, ja. Ja, so konnte ich
und gestern. Eben auch so, ja, also auch was dieses für meine Begriffe immer noch amerikanische Konzept des Datings, dass man dann quasi auch über einen längeren Zeitraum das Daten so antestet und quasi dann mit einer Person oder auch mehreren Personen irgendwie so weggeht und dann irgendwann, glaube ich, dieses Gespräch ansteht, wo dann die Frage ist, sind wir jetzt exclusive oder sowas in der Art. Das ist mir auch total fremd. Auf die Idee wäre ich mit keinem meiner Freunde gekommen, dass in dem Moment, wo dann eben wirklich was passiert ist oder so, dass es jetzt sein könnte, dass parallel noch verschiedene andere Dinge verfolgt werden und wir dann irgendwann quasi uns entscheiden müssen, uns jetzt auf diese Sachen zu konzentrieren oder was. Ja. Vielleicht bin ich einfach in einer unschuldigeren Zeit groß geworden. Ja.
Ja, also wir haben gestern erzählt bekommen, dass die eine für die Woche jetzt 4 Dates geplant hat.
Boah, wie krass.
Ja, Dienstag bis Freitag.
Das ist anstrengend auch.
Ja, also das wird auch, sie hat jetzt auch schon mal alle Wäsche gewaschen, damit sie da auch in Ruhe ihre Dates machen kann.
Ja, und sind das dann alles solche Top-Kandidaten, dass man sie alle antesten muss? Oder in keiner Phase meines Lebens habe ich überhaupt so viele interessante Männer getroffen, dass ich eine Woche hätte füllen können mit Date jeden Abend.
Aber du hast doch kein Tinder installiert.
Das stimmt.
Siehst du?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Und
schöne neue Welt.
Ja.
Das erleben wir dann bei unseren Kindern irgendwann oder so. Und denken uns so, oh je.
Ja, ist eine andere Zeit. Also ist halt einfach so, so läuft das im Moment. Die eine Mutter hat dann auch gemeint, so, ja, wieso geht ihr denn nicht mehr raus und redet mit denen? So, nee, also du kannst, selbst wenn du irgendwo in einem Club oder in einer Bar oder sonst irgendwas bist und da ist jemand, der dich gut findet oder so, der macht dann Tinder auf und guckt, ob du in der Nähe bist und swipet dich dann rechts. Und wenn du ihn auch rechts swipet, dann trifft man sich halt.
Wirklich? Das wusste ich gar nicht.
Das hat die erzählt gestern. Ich wusste das auch nicht.
Schockierend.
Ja. Das ist echt.
Ich bin immer schon so ein bisschen beschämt, wenn irgendjemand irgendwo so eine Tinder-Referenz macht und ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung man swipen muss, um was Positives oder was Negatives auszusagen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe gestern dann erfahren, dass man, nee, nicht gestern von, egal, das kann ich jetzt nicht erzählen, wo ich das erfahren habe, dass man nach rechts swipet, wenn man es gut findet, und nach links, wenn man es schlecht findet. Und es gibt aber auch so einfach dieses so Dauerswipe, dass man einfach, egal was kommt, alles nach rechts swipet. Hauptsache, um ein Date zu bekommen. Gibt's wohl auch Leute, die es so machen. Mhm. Okay. Vielleicht müssen wir mal einen Tinder-Spezialisten einladen für die Sendung, der uns das alles erklären kann.
Kennen wir so jemand? Bestimmt. Du kennst so jemand, Leute.
Jetzt bin ich wieder.
Naja, du kennst einfach, du kennst mehr.
Ja.
Ach, ich habe keine Ahnung. Meine Vorurteile. Ich gehe doch nicht mehr aus dem Haus. Wo soll ich denn Leute treffen, die bei Tinder sind? Auf Tinder vielleicht. Aber
vielleicht musst du mal Tinder installieren und einfach mal jemanden.
Nur um Experten zu treffen.
Genau. Ja. Ich schaue auf YouTube einem Kanal, der nennt sich Yes Theory. Die machen immer irgendwelche verrückten Sachen, indem sie sehr positiv an alles rangehen und einfach immer versuchen, neue Leute kennenzulernen und mit denen besonders tolle Sachen zu machen, da sie mittlerweile sehr viele Zuschauer haben, also über 1 Million, haben sie auch entsprechende finanzielle Grundlagen, um einfach mal spontan Leute für eine riesige Party zu sich nach Hause, also sie haben so ein Haus in L.A., einzuladen und dann im Garten da irgendwie eine Gartenparty zu machen. Und die haben das auch irgendwann mal gemacht, dass sie über Tinder einfach Leute eingeladen haben und über Craigslist. Das, also ich weiß nicht so genau, was das ist, aber ich ordne das so wie eBay Kleinanzeigen irgendwie ein. Ich glaubt er mich gar nicht so weit entfernt. Und jedenfalls haben sie auch da einfach hart rechts geswiped und haben sich einfach dann Leute eingeladen, die sie da gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und da haben sie so neue Leute kennengelernt. Ach ja, stimmt, du wolltest ja jemanden über Tinder kennenlernen, der uns über Tinder erklären.
Genau, ich wollte einen Tinder-Experten kennenlernen.
Und da haben sie halt auch einfach über Tinder geswiped und haben halt Leute kennengelernt und haben eine famose Party gefeiert.
Also, vielleicht sollten wir das nächste Mal, wenn wir eine pinke Bar-Party machen, alle über Tinder.
Ja, beziehungsweise sie sind dann raus auf die Straße gegangen. Ein Drittel haben sie über Tinder, einen über Craigslist und einen sind sie halt einfach auf die Straße gegangen. Das machen die eh dauernd. Und labern Leute an so, ja, hier, wir machen heute Abend eine große Party bei uns zu Hause und wir laden einfach Leute ein, die wir noch nicht kennen. Habt ihr Lust? Oh, ich habe heute Abend keine Zeit. Ja, ich komme vorbei. Und dann sind halt an dem Abend irgendwie 50 Leute bei denen zu Hause und die machen halt eine riesen Sause draus und es geht halt immer gut. Ja. Yes Theory, kann ich wirklich empfehlen. Schlechte Dates, ich konnte gestern auch keine, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, die Geschichte, die ich dann gestern zum Besten geben musste, als ich dran war, über mein schlechtes erstes Date zu berichten, weil auch mir ging es ähnlich wie dir so, dieses Date war nicht, irgendwie kannte man die Leute dann doch vorher aus, ja, meistens vom Sport. Die Leute, das genau ein bisschen abwerten, das tut mir jetzt leid.
Das ist nur deswegen, weil du dich, das liegt nur daran, dass du dich geschlechtsmäßig da nicht festlegen wolltest jetzt. Das war zwar jetzt nicht das glücklichste Wort, aber
ja. Ja, okay. Ja, jedenfalls war ich in Frankfurt unterwegs und wollte eigentlich, ich glaube, ich wollte zu Riebel hier in die Seven Swans gehen und ein Getränk nehmen und danach hatte ich noch irgendwas anderes vor, weswegen ich nur kurz da vorbei und lauf vom die Zeile entlang auf die Konstabler Wache zu und bin noch irgendwie am Telefonieren, laufe deswegen etwas langsamer und schaue so hoch auf die, da geht's auch so ein paar Treppen hoch, hoch zur Konsti und da steht jemand und winkt mir zu und ich denke mir, wer ist denn das? Den kennst du aber, kennst du nicht, oder kennst du ihn? Wink aber zurück, weil ich einfach so ein unfassbar schlechtes Personengedächtnis habe, das ist ja hier auch schon das ein oder andere Mal durchgeklungen. Und dann kommt er auf mich zu und ich war dann fertig mit Telefonieren und schüttel uns die Hand, so, ja, hallo, und er so, oh, wie geht's, alles klar, und ich so, ja, ja. Man lernt das, wenn man die Leute nicht erkennt, dass man in einer Art mit denen umgehen kann, dass sie nicht sofort merken, dass man keine Ahnung hat, wer das ist. Und ich dachte mir so, boah, ist das jemand, den du aus der pinken Bar kennst, der da mal war? Und also, ich hatte echt so, oder aus dem Studium noch? Ich wusste es echt gar nicht und hab dann gemeint so, ja, sag mir echt mal, woher wir uns kennen. Also, ja, nee, ist klar, wir kennen uns. Ich so, ja, nee, wirklich, ist kein Spaß jetzt. Ich habe keine Ahnung, woher ich dich kenne. Und er so, ja, von den blauen Seiten. Blaue Seiten hatte ich zum Glück irgendwie ein paar Wochen vorher erfahren. Das ist Gay Romeo. Das ist eine schwule Dating-Community.
Mhm.
Und ich so, nee, tut mir leid. Ich bin dann doch zu hetero und auch nicht auf den blauen Seiten unterwegs. Er so, ach, schade. Ich so, ja, tut mir leid. Naja, aber trotzdem schön. Da haben wir uns noch irgendwie verabschiedet und noch ein bisschen Quatsch zusammengeredet. Und dann bin ich wieder weitergegangen. Aber so, es war war gar kein Date, aber ja, es war irgendwie
hätte ein
lustiges erstes
sehr
Date.
Schön.
Ja.
Ja, also ich kenne diesen Reflex auch, Leute zu begrüßen, von denen ich denke, oh, kenne ich die vielleicht? Kenne ich aus meiner Uni-Zeit natürlich sehr gut, weil es ja immer so als Dozent
ja.
Kennst du immer weniger Leute als dich kennen und deswegen gewöhnst du dir diesen Reflex an, sehr wissend zu grüßen, auch wenn du keine Ahnung hast, wer die Leute sind. Und das kann manchmal auch ein bisschen unangenehm sein. Oder du grüßt halt einem Leute, die du gar nicht kennst. Da sind, glaube ich, auch über die Jahre dann so Grüßfreundschaften entstanden mit Leuten, die ich einfach mal aus Versehen gegrüßt habe. Und dann dachten die wahrscheinlich so, kennen wir uns? Naja, ich grüße mal lieber zurück und so. Und dann hat man sich so über die Jahre immer sehr freundlich gegrüßt und hatte so das Gefühl, man kennt sich. Aber wahrscheinlich, wenn man zurückverfolgen würde, würde man zum Ergebnis kommen, dass man sich einfach nie kannte und so. Naja, ist ja auch egal. Mein Gott, was hat man da schon zu verlieren?
Das ist eigentlich auch ganz schön, so. Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, so einen Kollegen habe ich auf der Arbeit. Den habe ich am Anfang mal mit jemandem verwechselt. Und jetzt stelle ich fest, dass der in einer ganz anderen Abteilung ist, wie der, für den ich ihn am Anfang gehalten habe. Und ich glaube, ich kenne ihn noch nicht. Aber wir grüßen uns mal freundlich.
Ich hatte einmal, habe ich so ein Seminar gegeben und da saß einer drin, sah ein bisschen aus wie ein sehr junger Jake Gyllenhaal. Mhm. Also wirklich sehr jung, nicht so, dass ich da irgendwelche Gelüste bekommen hätte oder so. Aber ich habe mir gedacht so, boah, den kennst du doch und so. Und dann, und ich habe auch am Anfang des Seminars gesagt, waren Sie schon mal in einem Seminar für mich oder so, kommen irgendwie so bekannt vor? Und er so, nein, nein. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe in der Vorlesung meiner Chefin eine einzige Sitzung gehalten. Und das war so eine Audimax-Vorlesung, also irgendwie mit 500 Leuten. Das war die Literatureinführung.
Krass.
Und da war es offensichtlich so, dass ich quasi ins Publikum reingeschaut habe, ihn gesehen hatte und da auch schon das Gefühl hatte, so, der sieht aus wie ein ganz junger Chicken. Irgendwie hat sich das so festgesetzt in meinem Hirn, dass ich danach überzeugt war, ich kenne ihn. Und das natürlich auf die Idee, der konnte sich natürlich nicht erinnern. Ein paar Semester vorher habe ich mal eine Sitzung in seiner Vorlesung gehalten und so. Und ich habe diese Vorlesung mit 600 Leuten gehalten und konnte mich an ihn erinnern. Auch ein bisschen komisch. Tja.
Oh, gut.
Ja. Naja.
Ja,
so ist das.
So wie zu Date. Nein, das war ja kein Date, aber
nee.
Leute nicht erkennen können.
Der arme Kleine.
Also wenn einer von unseren Hörern ein besonderes erstes oder auch letztes schlechtes Date hat.
Genau, oder erstes und letztes.
Ja, genau, weil sie nicht bezahlen wollte, die Blöde. dann würden wir uns echt freuen, also ich freue mich, du wahrscheinlich auch, über einen Kommentar. Oder auch ein Audiokommentar. Also das ist wirklich nicht schwer. Nehmt einfach euer Telefon, nehmt es irgendwie auf, macht eine MP3 draus und drückt einfach auf Senden und dann info@sneakpod. Das kommt an, das können wir dann verwenden. Und dann taucht ihr direkt in der nächsten Sendung auf mit spektakulären ersten Dates.
Genau.
Das wäre eine schöne neue Rubrik, oder? Schlechte erste Dates.
Ich glaube, es wird eine sehr kurzlebige Runde.
Ja, ich fürchte es auch, aber es wäre schon sehr lustig.
Ja, lasst uns teilhaben an eurem Leben.
Wir machen das ja auch.
Genau, wir lassen euch nächste Woche wieder an unserem Leben teilhaben. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
2 souverän.
Ja, ich dachte jetzt bestimmt, wollte der Stefan noch was ganz Wichtiges sagen, aber ich schmeiß uns einfach mal raus.
Da hätte ich schon reingegrätscht.
Weil ich das so gelernt habe. Vom Besten.